Liebe Gemeinde, zum Evangelium. Ihr sucht in der Schrift, und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeuge. Lesen wir heute die Epistel zum ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest nach der württembergischen Reihe. Und das steht im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel ab Vers 14. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: Du bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nicht zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werke schickt. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Zielscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt mir bereit, liegt für mich bereit, die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Amen. Gehe. So hat es der Meister Paulus deutlich gesagt. Gehe. So hat es der Schüler Timotheus richtig verstanden. Gehe. So hieß der klare Machtbefehl. Schon damals in Colonia Lystra. Dort im kleinasiatischen Weltland hat der kleine Timo das Licht der Welt erblickt. Als Sohn eines heidnischen Griechen und einer gläubigen Jüdin ist er in einer Mischehe groß geworden. Mit 18 hat ihn die Predigt des ehemaligen Geheimdienstes Saulus so gepackt, dass er von der Zeusverehrung zum Christusglauben konvertierte. Aber dann traf ihn der Befehl, gehe mit mir wie ein Hammer. Aber Paulus mag er abgewiegelt haben. Ich kann doch meinen Eltern nicht aus dem Geschirr laufen. Ich habe doch noch gar keine Ausbildung abgeschlossen. Was sagen denn meine Freunde, wenn ich plötzlich zum Hilfsprediger avanciere? Aber Paulus bleibt dabei, gehe mit mir. Auch damals in Antiochia. Doch an den Ufern des Meeres wurden die Koffer gepackt. Paulus, Silas und Lukas machten sich für die zweite Missionsreise fertig. Die Frohbotschaft sollte ganz weit nach Norden getragen werden, um vielleicht einen Brückenschlag nach Europa zu wagen. Und dann traf ihn der Befehl, gehe neben mir wie eine Dusche. Aber Paulus, so mag er wieder abgewehrt haben, ich habe einen riesen Bammel vor solchen Unternehmungen. Schon einmal haben die Schlägertrupps halb tot zur Stadt hinausgeschleift. Tagelange Fußmärsche durch unwegsames Gelände packe ich nicht. Aber Paulus bleibt dabei, gehe neben mir. Auch damals in Ephesus, dort in der Provinz Asia, trafen Hiobs Botschaften ein. In Korinth waren sich Christen in die Haare geraten. Anstatt Gemeinschaften von Heiligen wurden sie Krypten von Allerheiligsten, die sich sehr unheilig betrieben. Und dann traf ihnen dieser Befehl, gehe statt mir wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Noch einmal mag er abgewehrt haben, Paulus, Ich bin doch noch keine 20. Sie nehmen mich gar nicht für voll. Was soll denn der bescheidene Kofferträger, wenn der apostolische Würdenträger verlangt ist? Aber Paulus bleibt dabei. Gehe statt mir. Der Glaube, der von den Göttern weggeht und zu Gott zurückgeht, der wird auf jeden Fall hingehen. Glaube geistert nicht nur durch den Kopf und jagt ein paar fromme Gedanken durch die Gehirnwindungen. Glaube fließt nicht nur durch die Blutadern und lässt den Puls um ein Drittel höher schlagen. Der Glaube schluppert nicht nur durch die Psyche und gibt eine erhöhte Temperatur. Glaube fährt in die Füße und Glaube macht Füße. Zu viele hocken zu Hause und tracken ihren frommen Strebergarten. Zu viele schmoren zu Hause und pflegen ihr Solo-Christentum. Zu viele sitzen in ihren vier Wänden und beklagen ihre Einsamkeit. So wie es dem Abraham gesagt wurde, gehe. So wie es dem Mose gesagt wurde, gehe. So wie es dem Jeremia gesagt wurde, gehe. So wie es allen Aposteln gesagt wurde, gehe. So wird es dem Timotheus und uns allen gesagt. Gehet. Ein stabiler Glaube, der nicht mobil wird, ist fragil, das heißt zerbrechlich. Wer glaubt, geht. Nur aus Rom hören wir jetzt einen ganz anderen Glauben. Doch in den kaiserlichen Verließen sitzt dieser Völkerapostel hinter Schloss und Riegel. Per Schub wurde er vom Jordan an den Tiber gebracht. Nun schreibt er mit Finde und Ziel seinen Freund ins Stammbuch. Bleibe. Bleibe bei dem, was du bei deiner frommen Oma Lois gehört hast, als sie dir beim Einschlafen die Geschichten von Abraham und Isaac erzählt hast. Bleibe bei dem, was du bei deiner treuen Mutter Eunike gelernt hast, als sie mit ihr die Psalmen und Lieder gebetet hat. Bleibe bei dem, was du von deinem treuen Lehrer gelernt hast, als er dir von der Auferstehung und dem Wiederkommen Jesu berichtet hat. Bleibe bei dem, was in der Schrift überliefert ist. Bleibe bei der Bibel. Bleibe bei der Bibel. Der zum Todesurteil der Apostel schickt seinen jungen Freund auf den Weg, aber gibt ihm gleichsam die Heilige Schrift als Wegkarte in die Hand. Nur mit der Bibel kannst du den Weg finden. Nur mit der Bibel kannst du die Richtung kennen. Nur mit der Bibel kommst du ans Ziel. Wer glaubt, geht. Aber bleibt auch bei der Sache der Bibel. Genauer, und so führt es der Apostel hier aus, bei der Tatsache, bei der Herzsache und bei der Einsache Bibel. Zum Ersten, bleibe bei der Tatsache Bibel. Sie ist keine Ansichtssache, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ihr Ursprung liegt nicht in menschlicher Spekulation, sondern in göttlicher Proklamation. Wir dürfen es uns nicht so vorstellen, dass ein allmächtiger Schöpfer ohnmächtige Geschöpfe zu Computern degradierte und sie mit Software gefüttert hat. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das waren keine Datenverarbeiter, sondern das waren Mitarbeiter. Von Lukas zum Beispiel wissen wir, dass er mit großem Fleiß gesammelt, geschichtet und geschuftet hat. Seine Arbeit war ein harter Job, aber umgeben von der Wirkung des Heiligen Geistes. Und Gott hat dafür gesorgt, dass das Ergebnis so war, dass man damit leben und auch auf diese Tatsachen sterben kann. Wir müssen nicht glauben, wenn wir diese Bibel aufschlagen, würden wir irgendwelchen Fabulierkünstlern auf den Leim griechen. Die Propheten sind keine Sagenerzähler. Die Evangelisten sind doch keine Märchentanten. Und die Apostel sind keine Romanschriftsteller. Nein, Sie haben das geschrieben und weitergegeben, gewirkt vom Heiligen Geist, was zur Wegfindung notwendig ist. Hudson Taylor, dieses Erlebnis war mir eindrücklich. Hudson Taylor, der hatte so gesagt, als dieser Begründer der China-Inlandmission einen Besuch bei britischen Studenten in Tübingen machte, wurde er von ihnen gefragt, wie denn er, der weitgereiste Globetrotter und wagemutige Pionier, sich so schlicht an diese Bibel halten könne, die doch sehr zu hinterfragen sei. Und dann sagte er, meine Herren, wenn Sie morgen mit dem Zug nach Stuttgart zurückfahren, dann nehmen Sie doch das Kursbuch und dort finden Sie die Abfahrt um 7.10 Uhr. Was machen Sie? Fragen Sie nach der Qualität dieses Buches? Wollen Sie etwas vom Verfasser wissen? Zweifeln Sie an der Echtheit dieser Veröffentlichung? Sicher nicht. Sie gehen zum Bahnhof, Sie finden den Zug und Sie kommen nach Stuttgart. Und sehen Sie, meine Herren, sagte er, so mache ich es mit der Bibel. Ich schlage sie auf und nehme sie ernst. So kann man finden, so kann man gehen, so kommt man ans Ziel. Ob wir es nicht ihm wieder nachmachen sollten? Der eine befindet sich in diesem Augenblick an einer Wegkreuzung. Seine Lebensrichtung ist nicht mehr klar. Soll er links oder soll er rechts gehen? Der Psalmist sagt, ich zeige dir den Weg, der zum Heil führt. Der andere durchschreitet an diesem Sonntag ein tiefes Tal. Die Sonne ist längst hinter dem Horizont verschwunden. Sie belastet so viel. Soll man heulen oder verzweifeln? Der Beter sagt, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und der Dritte steht in einer Sackgasse. Die Todeswand ist nicht mehr zu umgehen. Soll man resignieren oder kapitulieren? Und die Bibel sagt, ich tue dir Kunst den Weg zum Leben. Freunde, es gibt keine Wegmeile, die mit dieser Wegkarte nicht begehbar wäre. Deshalb bleibe bei der Tatsache Bibel. Und zweitens, bleibe bei der Herzsache Bibel. Sie ist keine Ohrensache, denn sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, schreibt er. Ein alter Organist pflegte mir vor Trauungen kirchenfremder Paare zu sagen, sie wollen nur Ohrwürmer. Dann zog er alle Flöten im Psalmeienregister, setzte den Zimbelstern in Bewegung und griff voll in die Tasten. Aus den Pfeifenkästen floss förmlich der Malz-Malz-Strom des Ave Maria hinunter in das Kirchenschiff und die Hochzeitsgesellschaft badete im Festzüge dieser Seligkeit. Die wollen nur Ohrwürmer. So hätte Paulus genau so sagen können. Die wollen doch nur die Psalmeientöne von lieblichen Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Die wollen nur die Zimbelsterne von kamelreitenden Königen vom Morgenland. Die wollen nur den Schmalzstrom des himmlischen Jerusalems, wo nur Milch und Honig fließt. Die wollen nur die Insel der Seligen, wo man den Reigen seelischer Geister fand. Die wollen doch das nur, etwas anderes. So hat es Paulus erfahren. Wenn die ihre Ohren aufmachten, dann war es so, wenn er von diesem Herrn sprach, der als herziges Babi in einer Krippenwiege lag. Aber dann hielten sie ihre Ohren zu, wenn er davon redete, dass dieser Herr als Verbrecher den Sühnetod am Fluchholz gestorben ist. Das ist eine Beleidigung für unsere Ohren. Das ist eine Zumutung für unser Gehör. Das ist ein Skandal. Diese Botschaft haben wir nicht bestellt. Das Wort vom Kreuz ist kein Ohrwurm. Das Evangelium von Jesus Christus klingt nicht wie das Ave Maria in der Kirche. Die Dissonanz von Golgatha kann nicht in eine Harmonie aufgelöst werden. Jesus schrei vom Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei, der die Welt zerrissen hat, der will nicht nur in unser Ohr, der will nämlich durchbrechen bis in unser Herz. Durchs Herz soll es uns gehen, dass dieser Christus die Schuld bezahlt hat und keine Rechnungen mehr offen stehen. Was sollen wir haben, dass dieser Herr dem Tod die Macht genommen hat und deshalb keine Todesfurcht mehr in meinem Leben kassieren kann? Von Herzen sollen wir glauben, dass weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, dass uns nichts, aber auch gar nichts mehr scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Aus dieser Rumpelkammer der Schuld kann eine Wohnung seines Geistes werden. Aus diesem Behälter der Hoffnungslosigkeit kann eine Quelle neuen Mutes werden. Aus dieser Höhle der Verzweiflung kann ein Schacht seines Lichtes werden. Keiner muss nachher mit beschwertem Herzen aufstehen. Keiner muss mit verwundetem Herzen nach Hause gehen. Keiner muss mit blutendem Herzen wieder an seine Arbeit stehen. Keiner. Es gibt die Chance des getrosten und erneuerten Herzens bei dem, der diesem Auferstandenen begegnet und den es so geht wie dem jungen Kirchengott. Als er in einer Gemäldegalerie vor einem drittklassigen Kreuzigen steht, niederkniete und sagte, ich bin durch manche Zeiten, ja durch die Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir das Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist, bleibe bei der Herzsache Liebe und auch bleibe bei der einfache Liebe. Dies keine Ablegesache, die ein Beamter ZDA zu den Akten schreiben könnte. Dieser Apostel mahnt, bittet, schwört, seine Sätze werden immer kürzer, wie in Staccato hämmert er es seinem jungen Freund ein. Bleibe, wenn der Herr kommt. Der Apostel rechnet mit dem letzten Tag, auch wenn Später meinen, dieser Termin sei längst vertagt. Später gab es immer, später gibt es heute, die Hohn- und Spottlieder sind überhaupt nie abgerissen. Trotzdem bleibt er dabei, der Herr kommt. Die Länge der Zeit ist keine Widerlegung der Wahrheit. Dieser Gott hat nichts ad acta gelegt oder ins Kamin geschrieben. Unser aller Tage münden ein in des Herrn Tag, an dem er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Deshalb lasst uns nur doch nicht nur in den Tag hineinleben. Lasst uns doch nicht nur die Tage ausleben. Lasst uns auf diesen Tag hinleben, wo dieser gerechte Richter die Krone der Gerechtigkeit denen geben wird, die ihn lieb haben. Wen wundert, dass ein Johann Albrecht Engel, dessen wir in diesem Jahr so sehr gedenken, dass er auf die Frage, was erwartest du, nicht antwortete, gute Zeit, stabile Gesundheit, viel Geld? Nein, dass er sagte, expecto vitam venturi seculi. Ich erwarte die Ankunft der zukünftigen Welt. Deshalb bleibe bei der Einsache und bei der Herzsache und bei der Tatsache Liebe. Bleibe dabei und gehe damit.